ganz toll, wir verkünden Jesus Christus, das tue ich auch. Und ich finde das mit den Gebetsanliegen ganz klasse. Ja, das sieht man nochmal vor Augen, was so jeder für Gebete und für Wünsche hat oder für Sorgen, wofür wir danken. Ich glaube, da wäre bei mir die ganze Wand voll. Ja. Leider sind nur drei Sachen da, aber trotzdem auch Gebete für die Gemeinde. Ich hoffe, das wird noch voller werden. Finde ich auch ganz toll, wir beten um Erneuerung. Das ist eine ganz wichtige Sache, Erneuerung unseres Herzens und Erneuerung unseres Geistes. Dafür müssen wir wirklich beten für alle Gemeinden. Ich möchte noch am Anfang beten. Vater im Himmel, großer Gott, danke, dass du mich hier in Hamburg vor 2 Jahren zum Leben erweckt hast. Es war auch um die Weihnachtszeit. Danke, Herr Jesus, dass ich dich kenne mittlerweile, dass ich dich anbeten darf, dass du mein Leben übernommen hast, dass du dieses dreckige alte Leben reingewaschen hast und ein neues Leben mir gegeben hast. Heiliger Geist, ich bedanke mich bei dir, dass du eingezogen bist bei mir wirklich mit Sack und Pack. Du hast den ganzen alten Dreck rausgeschmissen und hast mich erneuert. Dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Und ich bete dafür, dass du noch viele, viele Menschenherzen erfüllen kannst. Auch heute, vielleicht sind Menschen auch unter uns, die noch nicht so genau wissen, was in ihrem Leben tun sollen. Herr Jesus, öffne die Herzen, öffne die Gewissen, rühr die Gewissen an. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch gedacht, mein Gewissen wäre abgestorben gewesen. Das hat nicht gestimmt. Du hast das aktiviert und ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ich bitte dich, Herr Jesus, gib du mir die richtigen Worte, gib du mir die richtigen Gedanken und lass alles wirken, so wie du es gerne möchtest. Vater im Himmel, dein Wille wird immer geschehen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Mein Wille endet immer nur in der Sackgasse. Vielen Dank, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast und dass wir überhaupt mit dir reden dürfen. In deinem Namen und durch dich. Amen. Ja, ich heiße nicht Markus, ich heiße Martin, komme aus Frankfurt, bin 39 Jahre alt mittlerweile schon, hatte dieses Jahr meinen ersten Geburtstag in Freiheit, ich hatte 8 Geburtstage im Gefängnis. Man kann sagen, ich war weit weg. Weit weg. Ich habe Jesus immer mit Füßen getreten, obwohl ich als Christ aufgewachsen bin, in Anführungsstrichen, sage ich mal, aufgewachsen bin. Meine Eltern sind Christen, viele, also ein paar von euch kennen meine Eltern. Und ich war viel in Gemünden als Kind, als Jugendlicher und ja, habe viel gehört über Jesus, über Gott und all das, aber es ging nie an mich, es ging nie in mein Herz rein. Ich war oberflächlich, ja, oberflächlich, egoistisch. Mich haben andere nie großartig interessiert. Was mich gewundert hat, ist auch, ich bin als ein Einzelkind geboren und aufgewachsen bei uns in Frankfurt in einem guten Elternhaus, sagen wir es mal so, auch in einem reichen Elternhaus, also großes Haus und ja, immer gut gelebt. Und ich war auch ein guter Schüler die ersten Jahre, ja. Und dann hat es angefangen in der Schule mit falschen Freunden, ja, und meine Eltern haben wahrscheinlich, also ich schätze nicht, dass es Absicht war, aber sie haben ein bisschen auch versucht, das Geld zu benutzen, um mich in die richtige Richtung zu lenken. Das hat nicht so richtig funktioniert. Denn mir war das Geld meiner Eltern vollkommen egal. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Ich wusste später, wie es funktioniert und habe das gemacht und war somit auf das Geld meiner Eltern nicht mehr angewiesen. Ich will nicht sagen, dass das vielleicht der Grund war, warum ich so abgeglitten bin, aber da spielen viele Faktoren eine Rolle, denke ich. Und ich denke, es war für mich ganz wichtig, das alles zu erleben, was ich erlebt habe, um wirklich dann richtigen, wahren Glauben zu erleben und empfangen zu dürfen. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht, das hat Jesus so für sich entschieden, den will ich haben mit Haut und Haaren und keine Ahnung, warum er hat mich erweckt, ja. Ich weiß es bis heute noch nicht genau, weil ich mich nicht als besonders würdig ansehe. Ich war ein ganz schlimmer Bursche, bin es auch heute immer noch. Nicht mehr so wie damals, aber ich bin ein Sünder durch und durch und werde es mein ganzes Leben lang bleiben. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Und Ich habe es ja gesehen, es war viel eingepflanzt in mich, es ist aber nicht aufgegangen. Der Same lag brach, so kann man das, glaube ich, sehen. Und das ging ja dann los mit 13, 14, da bin ich dann vom Gymnasium geflogen. Ersten Kontakte Alkohol, Hasch, andere Geschichten. Wir haben beim Fußball die gegnerischen Mannschaften verprügelt, haben denen das Geld abgenommen und was weiß ich, Randale, Ausschreitungen. Wir haben die Schwulen verhauen und denen das Geld abgenommen. Wir haben also schon ja, im frühesten Jugendalter uns mit Gewalttaten ja, unser Geld verdient. Da war ich noch nicht so drogenabhängig, aber ich habe die ersten Kontakte mit Kriminalität und Gewalt bekommen und das war mein Ding. Das war genau mein Ding. Ich wurde als Kind auch oft verprügelt und ja, gehänselt. Vielleicht auch wegen der guten Noten oder ja, ja, weil ich ein guter Schüler war und irgendwann mal ist aus dem Opfer ein Täter geworden, ja. Und das war mir einfacher dann, Täter zu sein als Opfer, ja. Das war ein gutes Gefühl, an anderen meinen ganzen Frust und Hass auszulassen. Und das hat sich immer mehr gesteigert und durch die Drogen auch immer mehr. Und meine Eltern haben das ja gesehen. Bei uns ist die Polizei daheim ein- und ausgegangen, ja. Die haben sich fast die Klinke in die Hand gegeben, so ungefähr. Ja, meine Mutter wusste schon die ganzen Verstecke, wo ich meine geklauten Radios, die Sonnenbrillen und all den ganzen anderen Mist deponiert habe im Schuppen. Die hat dann der Polizei gleich gesagt, Leute, hier ist das Zeug. Ich sag, Mensch, was machst du denn? Du bist doch meine Mutter, du kannst mich nicht verraten und so. Aber die hat recht gehabt. Ja. Sie hat mich lange genug gedeckt. Und irgendwann war es zu viel für sie. Ich habe meiner Familie viel, viel zugemutet. Ja? Und die mussten auch einiges ertragen. Durch mich, durch so einen verkommenen Sohn. Dann ist es nicht anders ausgeblieben. Ich bin vom Gymnasium geflogen. Ich bin von der Hauptschule geflogen. Ich bin von allen Schulen geflogen, die man fliegen kann. Ich bin aus der Lehre geflogen. Ich bin von dem Berufsgrundbildungsjahr geflogen. Ich habe nie was fertig gemacht. Nie. Nie. Ich habe alles angefangen und nie was fertig gemacht. Ich habe nichts. Ich habe keine Lehre, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe gar nichts. Ich stehe für die Menschen weg. Ich bin vorbestrafter, drogenabhängiger Knacki. Für die Menschen bin ich nicht besonders viel. Aber für Jesus bin ich unwahrscheinlich viel wert, weil ich viele, viele Erfahrungen gesammelt habe in meinem Leben, ja, die viele andere wahrscheinlich niemals sammeln werden. Ich habe sie gesammelt und ich bin froh, dass ich die Sachen weitergeben darf. Ich bin froh, dass ich darüber reden darf. Ich bin froh, dass ich Zeugnis ablegen darf. Und ich bin froh für das Wunder, das Jesus an mir getan hat. Dass er sich mir gezeigt hat. Und meine Eltern haben dann irgendwann mit 16, 17 zu mir gesagt, Martin, jetzt hast du die Lehre geschmissen. Jetzt kannst du es dir aussuchen. Such dir was Neues oder zieh am besten aus. Ja, habe ich gemacht. Ich bin ausgezogen. Ich habe dann Drogen weiterhin verkauft im Park. Weiterhin krumme Touren gemacht, Überfälle. Ich habe mit 18 meine erste Bank überfallen. Ich habe Schulden eingetrieben bei Menschen, die ja, ihre Schulden nicht bezahlt haben. Ich war mit Jugoslawen unterwegs in einer jugoslawischen Bande. Und es wurde immer schlimmer, es hat sich immer mehr gesteigert. Ich habe immer gedacht, na, ist nicht mehr zu toppen, so ungefähr. Aber es ist immer schlimmer geworden. Es ist so ein schleichender Prozess geworden. Ja? Und irgendwann war Gewalt für mich natürlich Normalität, ja. Hat mir einer nicht gepasst oder irgendwas Blödes gesagt, hat er sie gekriegt, ganz einfach. Und man muss klar sagen, ich war skrupellos, mir war das Mensch, also das Leben der Menschen egal und mein Leben war mir auch vollkommen egal. Mir war alles egal. Ich habe durch die Drogen alles betäubt und Geld, ich habe mich nur durch Geld definiert. Ich habe gedacht, wer viel Geld hat, schöne tolle Uhr, Rolex, Cartier oder was weiß ich, der ist was, der stellt was dar im Leben, das ist totaler Quatsch, ja. Ein schönes Auto, all die ganzen Sachen, tolle Klamotten, nach außen was darstellen. Nach außen was darstellen, ja. Aber geistig tot, total tot. Und ich bin mit 23 wieder nach Hause gezogen. Damals war es schon an der Kippe. Da hatte ich schon mehrere Bewährungsstrafen, die ineinander übergegangen sind. Damals wäre ich schon fast ins Gefängnis gekommen. Hab die Notbremse gezogen, bin wieder heim, bin arbeiten gegangen. War sogar verlobt mit einer Amerikanerin. Tja, die war natürlich, hat keine Drogen genommen und war vollkommen abstinent. Ich habe weiter geraucht, Zigaretten auch, Alkohol getrunken. Jetzt hat die jeden Abend neben so einem Aschenbecher und neben so einem vollgesoffenen Vogel da im Bett gelegen. Unangenehm. unangenehm. Ich kann es mir vorstellen, wie es ist, wenn man neben so einem Aschenbecher liegt und wenn einer Alkohol getrunken hat. Und das ist halt unangenehm, wenn man das selber nicht macht. Hab jetzt noch den Weingeschmack im Mund, auch witzig, ne? Das war ja wirklicher Wein. Und dann hat sie sich halt gelöst von mir. Das war auch das Beste, was sie machen konnte. Und dann bin ich richtig abgerutscht in die Drogen. Ich bin zwar weiterhin noch arbeiten gegangen, hatte bei uns im Haus eine kleine Wohnung, aber ja, ich habe halt Drogen genommen. Crack, Hasch, Koks, Alkohol, alles rein, immer rein damit. Und irgendwann war das gesparte Geld weg, dann habe ich Schulden gemacht und. Der Kreislauf hat mir gedacht, der hört nicht auf. Irgendwann haben es meine Eltern gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Irgendwas passt da nicht, kein Geld mehr und naja, einmal, wenn er was hat, oh, ho, ho, zu Himmel hoch jauchzend, ne, dann wieder zu Tode betrübt, so ungefähr. Ne. Das sind halt die Symptome einer Drogensucht. Euphorie, Depression, geht ineinander über. Und haben sie gesagt, Martin, das kann so nicht weitergehen. Du musst was gegen diese Sucht unternehmen. Ja, ja, na klar. Süchtig ich? Ich doch nicht. Irgendwann war das Maß voll. Dann habe ich Therapie gemacht. Bisschen unter Druck, aber ich habe Therapie gemacht. Nicht nur eine, 4, 5, keine Ahnung wie viele, Entgiftungen. Das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Entgiftung, Übergangseinrichtung, Therapie, Rückfall, Rausschmiss, wieder nach Hause, wieder Entgiftung, das ganze Szenario. Das ganze Szenario. Und irgendwann mal, tja, habe ich gedacht, wenn ich in eine andere Stadt gehe, lasse ich meine Probleme in Frankfurt und fange ein neues Leben an. Ich habe meine Probleme alle mitgenommen, von Frankfurt nach Hamburg. Das hatte ich alle mit dabei. Ich habe nicht ein Problem in Frankfurt gelassen. Dann habe ich hier gewohnt, gelebt in Hamburg eine Zeit lang, 1999 bis Anfang 2000. Habe dann hier oben auch Geschäfte gemacht, wie der Krumme, ne, im Drogenmilieu. Dann gab es eine Messerstecherei mit 3 Leuten, die habe ich fast umgebracht, die habe ich abgeschlachtet mit dem Messer. Also es war wirklich grauenhaft auch, zu was ich in der Lage war, zu was ich fähig war, zu was Satan mich geleitet hat. Ja, und der eine Mensch hatte einen Stich 1 Zentimeter unter seinem Herz. Hätte ich sein Herz getroffen, wäre er auf der Stelle tot umgefallen. Ich wäre zum Mörder geworden, ich wäre heute noch im Gefängnis, ich hätte lebenslang bekommen. Hat mir der Richter auch gesagt. Und der hat auch gesagt, und der hat recht gehabt. Damals habe ich gesagt, der Typ ist blöd, der hat sie nicht mehr alle. Ja? Der hat gemerkt, ich habe den Tod der Menschen billigend in Kauf genommen. Hat er recht gehabt. Billigend in Kauf. Das ist ganz, ganz grauenhaft, ist das. Und er hat es mir auf den Kopf gesagt, aber ich wollte das nicht hören. Ja, der spinnt, der hat sie nicht mehr alle. 10 Verhandlungstage über 2 Monate. Die haben mir noch einen Deal angeboten. 4 Jahre hätten sie mir gegeben, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte. Ich habe gelogen, dass ich die Balken biegen. Ich wollte einen Freispruch. Einen Freispruch wollte ich. Wie krank kann man nur sein? 6 Jahre habe ich dann gekriegt. Versuchter Totschlag. Es wurde abgemildert von versuchten Mord auf versuchten Totschlag. Die haben dann diese 3 Taten als eine Einheit verpackt. 9 hat der Staatsanwalt gefordert, 6 habe ich bekommen, 4,5 habe ich abgesessen davon. Mein Haftverlauf war grauenhaft. Ich habe auch da drinnen nur krumme Dinger gedreht. Eine Schlägerei nach der anderen. Es war nur, also für mich war das Normalität. Hatte ich 1 oder 2 Wochen keinen Ärger, mit einem habe ich mir Ärger gesucht. Ich habe den Ärger gebraucht. Das war für mich mein Lebenselixier. Ärger, Streit, Geld, Gewalt, Drogen. Heute ist mit Ärger bei mir ganz seltsam. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Betrunkener mit dem Kopf so gestoßen und ich hatte so ein Auge. Ich habe dem nichts gemacht. Nichts. Früher hätte ich den Typ wochenlang ins Koma geschickt. Ich habe dem Mann nichts gemacht. Das sind für mich Momente, da sage ich, ja, Herr Jesus, ja, danke, dass du mir die Kraft gibst, andere Menschen nicht mehr zu schlagen, auch wenn sie mich angreifen. Das ist genial. Gut, das sind kleine Fortschritte, aber es sind Fortschritte. Und ich wurde dann entlassen, 2004. War der gleiche wie vorher. Ich habe mir gleich eine Knarre besorgt, eine scharfe, als ich rausgekommen bin. Wollte wieder Banken überfallen. Das war mein Ding, davon habe ich gelebt. Ich war ein Schwerverbrecher, ein Krimineller, ein Gangster. Und dann bin ich Anfang 2005 wieder ins Gefängnis gekommen. Da habe ich die Polizei verhaftet mit der Pistole, Bewährungswiderruf, War jetzt 7 Monate in Weiterstadt, bei uns unten in Hessen. Und mir war klar, irgendwie ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe es ja wieder gesehen, ich war wieder im Drogensumpf drin, Gewaltkriminalität. Und ich habe mir gedacht, wow, irgendwie habe ich mir gedacht, endlich wieder aus dem Verkehr gezogen. Gefängnis kannte ich, im Gefängnis laufe ich wie eine Eins. Gefängnis, ich muss es klar sagen, hat mich nie beeindruckt. Ja? Ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell an Strukturen und an die Umgebung anpasst. Ja? Therapie, da, dort, Gefängnis, was weiß ich, das geht bei mir ratzfatz. Und wie soll ich es beschreiben? Ja, ich war mit der gleichen Einstellung unterwegs wie vorher auch. Und ich habe dann in Frankfurt 2 Banküberfälle in Kiel angezeigt, weil ich lange, lange drinnen bleiben wollte, freiwillig. Ich wusste, ich habe sowieso keinen mehr draußen, die Familie hat keiner Bock auf mich gehabt. Und ich habe mir gedacht, solange ich drinnen bin, ich wollte mich selber aus dem Verkehr ziehen, solange ich drinne bin, nehme ich keine harten Drogen, habe ich mir gedacht, kann keine, also keine Straftaten in dem Sinne, im weitesten Sinne verüben, ja, und wollte mich aus dem Verkehr ziehen. Ja. Kam später alles ganz anders. Aber das habe ich angezeigt. Das schwebte dann auch noch in der Luft. Die Anwältin hat auch gedacht, der tickt nicht mehr ganz richtig, was der da erzählt. Und dann bin ich wieder nach Hamburg gekommen, in meinen alten Strafvollzug, da wo sie mich alle gekannt haben. Ich war ja in Hamburg jetzt hier über 5 Jahre im Gefängnis auf 2 Haftstrafen verteilt. Und die Jungs, die haben natürlich schon Wetten abgeschlossen, wann ich wiederkomme. Im Gefängnis wird über alles Wetten abgeschlossen, wie das Wetter morgen ist, wann die Türen aufgehen, was weiß ich, beim Fußball, Boxen, wann Leute entlassen werden, rückfällig werden, zurückkommen. Es wird auf alles gewettet. Ich bin ein bisschen über dem Durchschnitt gewesen. Es hat länger gedauert, wie die Leute gedacht haben. Aber dann war ich wieder da. Ganz der Alte. Weitergemacht, Geschäfte. Mein Kumpel hat es reingeschmuggelt, der hat seine kranke Mutter immer draußen besucht. Dann hat er sich die Päckchen in den Po geschoben, hat es mit reingebracht, drinnen haben wir das verteilt. Also ich habe drinnen gelebt wie die Made im Speck. Wie die Made im Speck. Und das ist das Komische daran. Vorhin hat einer was gesagt vom Gewissen. Mein Gewissen war abgestumpft, vollkommen abgestumpft. Ich glaube, so abgestumpft wie mein Gewissen war kein anderes. So kommt es mir manchmal vor. Und ich kann klar sagen, es kann kein Gewissen so abgetötet sein, dass Jesus uns nicht nach Hause holen kann. Geht nicht. Und ich habe den Impuls bekommen von jemandem aus der Bücherei. Der hat mir was gegeben zum Lesen. Zum Lesen. Ich lese nicht. Ich habe DVD geguckt und Fernsehen. Was sollte ich lesen? Ich habe höchstens mal die Straftaten in der Zeitung gelesen oder irgendwelche Urteile oder was weiß ich, alles was mit Kriminalität zu tun hat, aber ansonsten habe ich nichts gelesen. Und dann hat er mir so was Mediales gegeben und naja, so esoterisch, aber spielt keine Rolle. Das war für mich der Grundgedanke, hat angefangen zu sagen, Martin, was wird passieren, wenn ich sterbe und ich muss vor Gott treten und Rechenschaft über mein Leben ablegen? Oho, hauaha. Wenn ich mich nur mit dem Gedanken schon beschäftigt habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Da kannst du niemals bestehen. Da ist nichts. Da ist nichts. Naja, komm, ich rauche mal noch was, dann geht das wieder weg. Das hat sich ein paar Monate, hat sich das rausgezögert. Das hat immer wieder kam das. Immer wieder kam dieses Gefühl. Bring dein Leben in Ordnung, Martin. Bete doch mal. So, ne? Ich habe das immer wieder verdrängt. Und in der letzten Dezemberwoche 2006 habe ich mich abends, na, ich muss anders anfangen, ich hatte noch überall Drogen deponiert und die habe ich natürlich erstmal weggegeben und habe alles auslaufen lassen. Ich habe mir gedacht, so kann ich vor Gott nicht treten, total verseucht, mitten im Business drinne, geht nicht, so kannst du vor Gott nicht treten. Das habe ich alles auslaufen lassen, auch das mit Schulden, den manchen habe ich es erlassen, von anderen nur einen Teil wiedergeholt und was weiß ich. Es hat mich nicht mehr interessiert, es war nebensächlich. Ich wollte einfach nur für mich wissen, aha, damit habe ich abgeschlossen. So, und dann habe ich das alles gemacht gehabt. Und dann habe ich mich abends nach Einschluss, habe ich mir meine Decke vors Bett gelegt, mich dahin gekniet, die Hände gefaltet, Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe 25 Jahre nicht mit Gott gesprochen. Was sollte ich dem denn erzählen? Ich habe die Decke wieder zusammengerollt, in den Schrank gelegt, bin wieder hin und her gelaufen in meiner Zelle und denke, eben reicht's. Du hast tausende von Sachen angefangen in deinem Leben, das bringst du zu Ende. Das bringst du jetzt zu Ende. Die Decke wieder rausgeholt, wieder vor das Bett gelegt, hingekniet und dann habe ich losgelegt. Ich weiß nicht mehr genau was, ich habe einfach runtergeredet, was da sich 25 Jahre angestaut hatte. Und als erstes habe ich mich entschuldigt, dass ich so lange nicht da war. Dass ich habe so lange nichts von mir hören lassen. Und dann habe ich geheult, geheult ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, großer Gott, ich kann das Leben nicht mehr leben, ich krieg das nicht mehr hin, das musst du machen. Ich gebe dir jetzt den ganzen Dreck, den alten Rotz, den ganzen Müll. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Übernimm du das. Übernimm du das bitte. Und wisst ihr was? Der hat sofort reagiert. Sofort. Es ist unmöglich, das zu beschreiben. Es nimmt mich auch heute noch mit. Denn es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder gewesen. Ein Wunder. Ich war vielleicht nicht körperlich tot, ich war aber geistig tot. Töter als tot. Und Jesus hat mich heimgeholt. Und genau in dem Augenblick, wo ich Gott meinen ganzen Dreck vor die Füße geschmissen habe, ist der Heilige Geist ja schon in mich eingezogen. Und am nächsten Tag, ich habe im Spiegel total verheult gestanden und habe gesagt, Martin, du Idiot, warum hast du das nicht schon eher getan? Warum hast du dir damit so lange Zeit gelassen? Ich, wisst ihr, was ich bekommen habe? Frieden, ich habe das Wort überhaupt nicht gekannt, Frieden. Weil ich ja immer Streit gesucht habe. Frieden, inneren Frieden. Das Schönste von der Welt. Das kann man mit Gold, Geld nicht kaufen. Das ist ein Geschenk, was wir kriegen aus Gnade. Das kann sich keiner verdienen. Vollkommen unmöglich. Und ich habe 2 Tage später, bin ich nachts aufgewacht und habe gesagt, Herr Jesus, mir tut's leid, dass ich dem verprügelt habe, mir tut's leid für die Bank, die ich überfallen habe, mir tut's leid für die Leute, die ich alle abgestochen habe, mir tut's leid für die Menschen, auf die ich geschossen habe, mir tut's leid für alles, was ich getan habe. Ich habe 3 oder 4 Stunden im Bett gelegen, ich habe alles aufgezählt, was mir noch eingefallen ist. Alles, ich habe den ganzen Müll vor ihn gelegt und sage, Herr Jesus, ich weiß, du hast mir das vergeben, ich weiß, du hast mich erneuert, aber ich muss dir das sagen. Ich muss dir das sagen, und das war ganz wichtig. Dieses Bußetun, das ist das Wichtigste überhaupt, was ein Christ, was ein Mensch tun kann. Denn ohne Buße kriegst du keine Bekehrung und keine Wiedergeburt. Das ist nicht möglich. Ich habe mich über diese ganzen Prozesse hier in der Bibel damit ja schon auseinandergesetzt. Ich habe die Bibel, ich weiß nicht wie oft gelesen, 6, 7 Mal das Neue Testament, 2 Mal das Alte. Das ist das beste Buch der Welt. Und schaut mal im Hesekiel 36, Vers 25, kennt jeder. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Das hat er gemacht. Die Götzen sind weg. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das hat er gemacht. Er hat den alten Steinhaufen rausgerissen und ein neues reingesetzt. Ich höre anders, ich sehe anders, ich fühle anders. Meine gesamte Wahrnehmung hat sich total verändert. Manchmal könnte ich heulen über das, was ich sehe, was ich erlebe, was ich mitbekomme. Das ist nicht mehr meine Welt. Das ist die Welt vom Gegner. Das ist nicht mehr meine Welt. Meine Welt ist oben bei Jesus. Und hier stand es vorhin, die Wiederkunft Jesus Christus. Ja, da freue ich mich auch enorm drauf. Aber wisst ihr was? Ich bete dafür, dass er sich noch ein bisschen Zeit lässt, dass wir noch viele, viele, viele Menschen heimholen. Das ist oberste Priorität. Nicht wir zählen. Die anderen. Wie viele rennen draußen rum, die nichts von ihm wissen. Die nichts von dieser Macht wissen. Die keine Ahnung haben. Die müssen wir heimholen. Und deswegen soll er, bitte, bitte warte noch ein bisschen, Herr Jesus, bis du kommst. Das muss ich klar sagen. Und was natürlich auch eine absolute geniale Stelle ist, das ist hier. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich bevorzuge das Wort Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist genauso. Es ist genauso. Alles, was dir mal was wert war, vollkommen egal. Und alles, was dir was egal war, ist oberste Priorität. Ja. Ich kann es gar nicht. Diese Sachen stehen tausende von Jahren schon in der Bibel drinne. Und es ist in tausenden von Jahren immer noch erlebbar und erfahrbar. Unser Herr Jesus, unser Gott, unser Heiliger Geist ist erlebbar für alle Menschen. Für alle Menschen. Schwarze, Weiße, Grüne, Gelbe, Türken, Afghanen, Kurden, Albaner, wie die alle heißen mögen. Spielt keine Rolle. Dieser Gott, dieser Jesus, unser Herr Jesus ist erlebbar, erfahrbar und spürbar. Und nicht nur das. Er reinigt und er wechselt uns von Grund auf um, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen. Und glaubt mir mal eins. Ich habe Jesus immer mit Füßen getreten. Und ich weiß nicht, warum er mich erweckt und heimgeholt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Ich bin mir diesem Gnadengeschenk bewusst. Und ich bin dankbar jeden Tag für die Erweckung, für den neuen Geist, für den neuen Sinn. Jeden Tag bin ich dankbar und für meine Freiheit, die ich bekommen habe. Die Freiheit ist ein kostbar Gut. Ich habe es manchmal nicht zu schätzen gewusst, jetzt mittlerweile ja. Ich kann mich bewegen, ich kann hier bei euch sein. Ich kann nachher schwimmen gehen, essen gehen. Ich war gestern zu Besuch bei meinem Freund im Gefängnis. Das erste Mal im Gefängnis als Besucher. Ich bin da immer nur drinnen gewesen als Gefangener. Jetzt war ich da als Besucher. Ich habe die ganzen Beamten noch gekannt. Mich mit denen unterhalten. Und hey, und das war, wow, das war schön. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe die alle noch gekannt, die beim Besuch gesessen haben, die da gearbeitet haben, die Beamten. Ey, das ist doch der Martin. Ja, der hat jetzt Haare. Hey. Und eine Brille hat er auch, den erkennen wir gar nicht wieder. Ja, und das ist richtig so, die Leute sollen mich nicht wiedererkennen. Genau das ist es. Genau das ist es. Und ich möchte noch ganz kurz was vorlesen. Jesus hat es uns gesagt. Er hat es gesagt. Nikodemus hat es auch nicht verstanden. Das war ein ganz gelehrter Mann, ein ganz hoch angesehener damals. Und er sagt zu Jesus abends heim im Dunkeln, da sind bloß keiner sieht. Ich kann es mir vorstellen, bildlich. Ne? Wie peinlich es für ihn gewesen sein muss. Dann hat er Jesus gefragt. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Da sagt Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vollkommen unmöglich. Der hat keine Ahnung, der was? Nikodemus spricht, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er denn wieder in die Mutter Leib gehen und geboren werden? Er hat es überhaupt nicht überrissen, was damit gemeint war. Und Jesus sagt nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Aus Wasser und Geist, steht doch in Hesekiel schon drin. Reines Wasser. Und das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt in den Himmel zu kommen. Diese Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt. Und das ist das Einzige, was ich den Menschen auch näher bringen will, einfach die Buße, die dazugehört. Dieses Bereuen und dieses, ja, den Drang zu haben, auch verändert zu werden und zu erkennen, in meinem Leben läuft was nicht richtig. Bei mir war es klar, ich war ein Schwerverbrecher, da war klar, da läuft was nicht richtig. Viele, viele andere Menschen sind viel, viel schlimmer dran, die ihr Leben leben mit Arbeit, Familie, mit allem drum und dran und gar nicht erkennen, wie verloren sie sind. Und sich halt sündig nicht mal erkennen. Die sind ganz arm dran. Die müssen wir heimholen. Um die geht's. Um die müssen wir beten. Wir beten um Erneuerung des Geistes. Und des Herzens. Und der Sinne. Und ich muss klar dazu sagen, wir hatten ein Thema bei uns, Roland hat darüber gepredigt, Wiederkommen von Jesus Christus. Ist für mich natürlich der Maß aller Dinge. Also wenn ich das noch erleben würde, das wäre das Schönste, wahrscheinlich der schönste Tag in meinem Leben. Mir kam dann der Gedanke, was werde ich tun in dem Augenblick, wenn er wiederkommt und ich sollte das erleben? Was werde ich tun? keine Ahnung, was mache ich? Saufe ich? Kiffe ich? Schlage ich ein? Was mache ich in dem Augenblick? Schlafe ich vielleicht? Liege ich im Bett? Bügele ich? Spüle ich? Lese ich in der Bibel? Weiß ich nicht. Aber ich sage euch eins, ich wäre schon gerne auch bereit, aber er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. Und wisst ihr auch noch was? Wir können nur zu Gott kommen durch Jesus. Nur durch Jesus. Und deswegen muss unsere Verbindung zu Jesus auch innig sein. Und ich rede oft mit ihm, in der Sauna, beim Laufen, beim Sport, beim Joggen, was weiß ich, überall. Ich wach nachts auf, ich sage, danke Herr Jesus, ich bin gesund wach geworden. Finde ich toll. Ich bin gesund, mein Verstand funktioniert, mein Körper arbeitet. Da bin ich schon dankbar drüber. Und dann gehe ich wieder ins Bett, gehe nochmal aufs Klo und lege mich wieder hin. Weil ich Jesus über alles liebe, weil er in meinem Herzen ist. Für mich ist er da, für mich steht er direkt neben mir. Ich rede mit ihm, als wäre er da, wie ein Bruder, als wäre er die ganze Zeit hier. Und das ist das Wichtige daran. Großer Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus. Sag's ihm doch selber. Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass wir verlorene Sünder heimkommen dürfen durch dein Blut, was du vergossen hast. Ich sag's dir selber ins Gesicht. Und daran wird uns Gott bemessen, an dem Verhältnis, was wir zu Jesus haben. Wenn Jesus wiederkommt, er wird erstmal die Seinen mitnehmen und irgendwann mal Gericht halten. Er hat das Gericht übertragen bekommen. Was wollen wir dann machen, wenn er wiederkommt? Sagen, oh großer Gott, jetzt kommt ja dein Sohn. Ich will ihm gegenübertreten und sagen, Herr Jesus, hey, jetzt bist du da, super. Und ich springe in die Luft und ich freue mich und ich heule und schmeiß mich auf den Boden. Und ich bete ihn an und ich bin froh, dass er wiederkommt. Und ich sage es ihm selber ins Gesicht. Denn er wird unser Anwalt sein. Er wird uns vertreten. Er wird sagen, nein, die nicht. Das sind meine, das ist meine Herde. Aber wenn wir kein Verhältnis zu Jesus haben, wie soll Gott uns dann freisprechen vom Gericht? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, die Erneuerung auch im Geist. Und ich bin in vielen, also jetzt nicht in vielen, aber in einigen Gemeinden schon gewesen. Und ich denke, das ist ein Grundding. Die klugen und die törichten Jungfrauen. Wir kennen das Gleichnis. Die einen haben Öl dabei, die anderen nicht. Dann kommt der Bräutigam, die anderen gehen noch schnell was kaufen beim Kaufmann. Die anderen gehen rein, die fünf. Dann geht die Tür zu. Die anderen klopfen, lass uns rein. Ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht. Soll ich euch was sagen? Damit sind Gläubige gemeint. Christen, wie wir. Und soll ich euch noch was sagen? Gott hat schon am Anfang der Schöpfung er selektiert. Und Gott sah das Licht, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das schied, er hat getrennt. Und Gott wird auch uns trennen, uns Christen voneinander. Denn ich kann euch eins garantieren, hier in der Bibel ist eine Selektion von 50-50 beschrieben. Fünf werden genommen, fünf nicht. Was heißt das auf uns bezogen? Die eine Hälfte ja, die andere nein. Die Hälfte ja, die Hälfte nein. Wie wird das geschehen? Es wird aber eine Selektion stattfinden. Das kann ich euch garantieren. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sind Sachen, da muss man sich bewusst drüber werden. Bin ich einer, der mitgeht? Oder bin ich einer, der hier bleibt? Habe ich Öl in meiner Lampe? Oder habe ich kein Öl in meiner Lampe? Und ich finde, das ist ein trauriges Thema. Aber es ist ein Thema, was angesprochen werden muss. Denn wir sind bereit für feste Nahrung. Nicht mehr für Milch. Wir wollen feste Nahrung. Wir wollen Sachen hören in Predigten, die das Herz treffen. Die zum Umändern auffordern. Wir wollen feste Nahrung. Keine Milch. Was wollen wir mit Milch? Ich will, dass es mich trifft in meinem Herzen. Ich will aus dem Gottesdienst rausgehen und nachdenklich sein. Von mir aus auch heulen. Ich will mich immer wieder verändern und immer wieder in Frage stellen jeden Tag. Wo kann ich was verändern? Herr Jesus, hilf mir. Da und da habe ich Probleme. Er ist der Einzige, der da helfen kann, uns zu verändern. Gerade als wiedergeborene Christen. Und wenn wir noch nicht wiedergeboren sein sollten, dann müssen wir dafür beten, dass wir das erleben dürfen. Dass er uns aus Gnade erweckt. Und eins kann ich euch sagen, aufgeblasen und arrogant kann Jesus mit uns nicht anfangen. Demut ist das Zauberwort, Demut. Ich habe zerbrochen, heulend vor ihm gelegen. So liebt er uns Menschen. Zerbrochen, heulend, flehend, wimmernd. So liebt er uns und so nimmt er uns auch an. Arrogant und aufgeblasen und wir meinen, wir können alles besser und wir wissen alles. So kann niemals eine Erneuerung stattfinden, niemals. Und das gilt es auch anderen Christen zu sagen. Denn wir wissen, es wird selektiert werden und wir werden uns nicht alle im Himmel wiedersehen. Und ich bete dafür, dass auch in unseren Gemeinden die Erneuerung stattfindet des Geistes und des Herzens. Und das ist heute dem Heiligen Geist sein Job, in eure Herzen und Gewissen einzudringen, euch zum Nachdenken anzuregen. Ja, und zum Weinen, das ist gut. Weinen ist gut. Weinen ist gut. Weinen ist Demut. So kann er was mit uns anfangen, genauso. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir das erkennen und dafür auch beten, dass wir die Augen geöffnet bekommen. Und ich bin jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Hier ist noch was in der Offenbarung. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Jesus wird unseren Namen bekennen. Jesus wird das Gericht halten. Vor ihm werden wir stehen. Keine Beziehung zu Jesus, keine Beziehung zu Gott. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Genauso wird es ausgehen. Genauso. Genauso. Und es steht hier drinne, den Namen aus dem Buch des Lebens nicht austilgen. Und wisst ihr, was das heißt? Wir können da eingetragen werden ins Buch des Lebens nach unserer Wiedergeburt, nach unserer Bekehrung, nachdem wir Buße getan haben. Aber wir können da auch wieder ausgetragen werden. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, wenn wir abfallen, wenn wir Satan Raum geben und der hat wirklich Ahnung, wie er uns kriegt, weil er auf jeden von uns maßgeschneidert seine Verführungen hat, der kennt euch genauso gut wie unser Herr Jesus. Und eins garantiere ich euch, viele von uns sind so schleichend vergiftet, wir wissen es nicht mal. Und ich habe, dank dir, Herr Jesus, die Gnade, das zu erkennen, das zu sehen, wenn ich mich vergifte, wenn ich wieder abfalle, in die andere Richtung gehe. Und wisst ihr was? Ich habe das Jonas-Syndrom. Ich kriege einen Auftrag, ich drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Bei mir kommt aber kein Fisch, der mich verschluckt. Ich habe mal einen schweren Autounfall, den ich total unbeschadet überlebe. Ich habe mal, was weiß ich, ich habe die komischsten Sachen, um wieder klein und demütig gemacht zu werden. Aber immer wieder holt er mich auch zurück, denn ich bin ein arroganter Großkotz. Und denke, ich kann alles selber leiten und nehme die Zügel selber immer wieder in die Hand in meinem Leben. Und es geht immer in die Hose, das kann ich euch garantieren, immer. Aber immer komme ich immer irgendwie auf ihn zurück. Immer sagt er, komm her, Martin. Wie ein kleines Baby, komm her. Ich nehme dich wieder an die Hand. Hier ist der Weg, hier musst du lang. Dann sage ich, danke, Herr Jesus. Dann heule ich auch. Dann geht es mir schlecht. Ein paar Tage später passiert genau das Gleiche. Ich kriege einen Job und ich mache genau das Gegenteil. Ich könnte mich manchmal ohrfeigen, aber das ist halt die Natur. Aber die Sünde. Steht im Römerbrief drin, das ist auch ein, habe ich heute Morgen gelesen, ist ein absolutes, absolutes Muss, das auch zu lesen. Die Sünde ist ein Gesetz und der Heilige Geist ist auch ein Gesetz. Und der Heilige Geist, der Einzige, der dieses Gesetz auflösen kann, der Sünde. Wir können das nicht. Wir können uns tausendmal vornehmen, ich will das nicht tun. Und wir werden es immer wieder machen. Wir werden es immer wieder machen. Wir tun genau das, was wir nicht wollen. Warum? Wir können es nicht genau beschreiben, aber wir machen es einfach. Und ich bete einfach auch wirklich dafür, dass wir ja untereinander auch zusammenwachsen. Und das finde ich so toll einfach auch. Hier stehen die Anliegen. Wir verkünden Jesus Christus. Ja, ganz genau. Wir verkünden ihn. Wir schreien seinen Namen raus in die Welt. Genau das ist nämlich unser Job. Das ist unsere Aufgabe. Verdeckte Christen, die daheim alles leben und niemandem was davon erzählen, sind keine. Tut mir leid. Wir müssen es rausbringen in die Welt. Das ist unsere Verpflichtung. Und mir ist aufgefallen, am Anfang habe ich auch gedacht, im Gefängnis, ich kann das alles mit mir alleine, hoffentlich kriegt es keiner mit. Die haben alle mitgekriegt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Der Martin ist so anders. So nett. So nett kannten die mich nicht. Die haben gedacht, der will irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Die haben gezweifelt, ist doch klar. Wer selber gezweifelt. Und wir haben in der Küche immer morgens zusammengehockt am Tisch und dann haben wir geredet über unsere Straftaten und wie cool wir alle waren, was wir alles Tolles gemacht haben draußen und wie viel Geld wir hatten. Und ich habe da mit am Tisch gesessen und ich habe gedacht, was reden die da? Was reden die da? Ich habe Ohren gekriegt zum Hören und Augen zum Sehen. Und ich hätte oftmals kotzen können, was ich höre und was ich sehe, weil es mich so geschmerzt hat. Aber es nützt nichts. Ich habe diese Feinabstimmung bekommen. Es ist eine Feinabstimmung, die da vorgenommen wurde. Wir wurden durch die Wiedergeburt ein bisschen gottähnlicher gemacht. Wir funken auf der gleichen Wellenlänge sozusagen. Und ich bin dankbar für alles Leid und für alle komischen Sachen, die ich ständig erleben darf. Denn dadurch wird mein Glaube auf die Probe gestellt, ob er echt ist. Ob ich ein Blender bin oder nicht, wird dadurch geguckt. Ja? Und da bin ich unwahrscheinlich froh drum, dass ich das erleben darf. Dass ich diesen Umwandlungsprozess, denn mein Christenleben hat ja vor 2 Jahren erst begonnen, das ist ja nicht vorbei. Im Gegenteil, dieser Lernprozess beginnt ja jetzt erst. Ich bin Neubekehrter der 2 Jahre, mich nehmen die alle sowieso nicht richtig für voll. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist hat mir Sachen erschlossen. Ich weiß nicht wieso. Aber er hat es mir ins Herz gelegt und ich weiß, was zu tun ist. Aber vermittelt das mal Menschen, die 50, 70 Jahre Christen sind, überall alles leiden. Vermittelt das mal. Was soll ich denn da machen? Das will doch gar keiner hören, wie von so einem Typ wie mir. Von einem Junkie, von einem Knacki. Wer will denn mich hören im Leben? Aber wisst ihr was? Mir ist es vollkommen egal. Ich mache meinen Job weiter. Und wisst ihr was? Mich haben die Leute früher gehasst und heute hassen sie mich auch. Heute bin ich auch eine Gefahr. Für Satan bin ich die Obergefahr. Denn ich garantiere euch eins, ich werde weiter predigen, solange bis ich tot vom Stängel falle. Ja? Und ich bete dafür, dass noch Hunderte oder Tausende heimkommen und erweckt werden. Dafür bete ich. Das ist mein Job. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich habe nicht mal was gelernt. Nichts. Und wisst ihr was? Das ist gut. Das gibt mir Kraft, denn wir bestehen aus 2 Menschen. Wir haben äußeren Mensch, der isst und trinkt und schläft, der muss gepflegt werden. Aber wir haben auch einen inneren Mensch. Lesen der Bibel, Gebet, Kontakt mit anderen Christen. Wenn das nicht gepflegt wird, stirbt er ab. Dann stirbt er ab und aus. Und wir können nicht unseren äußeren Menschen laben und was weiß ich, uns dick essen und keine Ahnung. Und der innere Mensch geht vor die Hunde. Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich hoffe einfach, dass heute ein paar Impulse dabei waren. Und ich bete dafür, dass die Herzen aufgehen und die Gewissen geöffnet werden. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Worte. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ich danke dir, dass wir alle jetzt hier zugehört haben und die neue Woche anfangen. Hilf uns in der neuen Woche, ein Licht in der Welt zu sein, uns zu unterscheiden von anderen Menschen. Wir sind Christen, wir müssen es nach außen leben und wir müssen deinen Namen, Herr Jesus, in die Welt rausbringen. Und Heiliger Geist, ich bete auch dafür, dass du die Gewissen anrührst, auch für Menschen, die sich noch unsicher sind. Und heute, ich habe deine Anwesenheit gespürt und ich weiß, es wird was geschehen, weil ich dafür bete aus der Tiefe meines Herzens. Segne und behüte uns noch den Sonntag über, Herr Jesus. Vielen, vielen Dank für alles. Danke, dass wir mit dir reden dürfen jeden Tag. Danke, dass du uns zuhörst. In deinem Namen, Herr Jesus, und durch dich. Amen.